ARD.
Dann würde ich dich fragen, stehst du mehr auf Musik oder mehr auf Sport? Und von deinen Vorlieben ist letztendlich dein Stundenplan, den du dir selber gibst, letztendlich abhängig. Selbst wenn Lehrer XY eine Verwarnung reinschreibt, Bob hat mit Nasenpopeln bei mir im Unterricht rumgeschnipst, dann würde er mit dir reden. Es kann sein, du hast ein sehr schwieriges Elternhaus und da ist dein Benehmen schon eigentlich hervorragend für deinen Hintergrund. Das heißt, es geht immer über die persönliche Schiene bei uns.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Ich habe vor mir Stefan Ruppaner, Rektor der Alemannenschule Wutöschingen, die aufgrund verschiedenster Innovationen breit in den Medien vertreten war, weltweit besucht wird. Du bist außerdem noch Vorsitzender einer gemeinnützigen Genossenschaft. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
Eure Schule ist ja schon so etwas Besonderes, dass man das nicht einfach so erklären kann. Stichwort ist: Fehlen anscheinend Klassen. Es gibt keine Schulbücher und keine Stundenpläne. Kannst du mal diejenigen mitnehmen, die noch nie von eurer Schule gehört haben? Ich weiß, viele werden es wahrscheinlich nicht sein.
Doch, das wird schon. Es gibt schon noch viele, die uns nicht kennen und die immer wieder staunen, dass es bei uns keinen Unterricht gibt, keine Schulbücher gibt, keine Klassenzimmer und ganz viele Strukturen nicht, die eigentlich für uns selbstverständlich sind. Die vielen Besucher kommen wahrscheinlich, weil wir eine ganz normale staatliche Schule sind und keine Privatschule, von der man sowas eventuell erwarten könnte. Und im Rahmen der Bedingungen für eine staatliche Schule haben wir all diese Sachen umgesetzt und durchgesetzt. Unser Leitspruch ist: Unterricht ist aller Übel Anfang. Und wir sagen, das Problem im Schulwesen in Deutschland ist der Unterricht. Da können wir nachher noch gerne drauf eingehen und kann da einige Sachen drüber sagen.
Ja.
Wir haben es halt geschafft, die Transformation umzusetzen, aus dem Ort Schule ein Ort des Lernens zu machen, weg vom Lehren. Und diese Transformation vom Lehren zum Lernen sollte die Aufgabe nicht nur von Deutschland sein, sondern weltweit.
Machen wir es mal so, dass wir so tun, als wenn ich jetzt ein Schüler wäre eurer Schule und vielleicht in die Umgebung von Wutöschingen ziehe. Ich habe ein Gespräch mit dir, du nimmst mich auf und sagst, ja, der Herr Blume, der kommt hier, oder der Bob in dem Fall, der kann gerne an unsere Schule kommen. Und jetzt nehme ich den Bus, komme an, ich sag mal jetzt in der 8. Klasse, stehe vor der Schule, gehe rein. Was passiert dann? Denn normalerweise würde man sich ja jetzt vorstellen, gut, 8 Uhr, beziehungsweise 7.45 Uhr ist jetzt erstmal Mathe, anderthalb Stunden. Danach ist anderthalb Stunden Deutsch. Danach ist anderthalb Stunden Chemie. Dann habe ich eine Mittagspause und dann ist vielleicht noch Nachmittagsschule. Einen solchen Stundenplan werde ich dann ja nicht vorfinden. Was passiert mit mir?
Also als erstes werden wir dich mal herzlich begrüßen und uns wahnsinnig freuen, dass der Bob, so wie er ist, bei uns an der Schule ist. Denn wir nehmen jeden so, wie er ist. Und dann, um dich überhaupt beraten zu können, müssen wir dich erstmal kennenlernen. Das heißt, erstmal ein paar Gespräche notwendig. Und dann würde ich dich fragen, stehst du mehr auf Musik oder mehr auf Sport? Und von deinen Vorlieben ist letztendlich dein Stundenplan, den du dir selber gibst, letztendlich abhängig. Dann würde ich dir sagen, wenn du es sagen willst, Musik ist dein Ding, würde ich dir sagen, toll, du hast jede erste Stunde die Gelegenheit, Montag, Dienstag, Donnerstag in Bläser einzusteigen. Oder du kannst am Mittwoch und Freitag, könntest du in der ersten Stunde Chor machen. Am Freitagnachmittag bieten wir noch Musical an. Du kannst, wenn du Instrumentalunterricht hast, den noch wählen, wann du den unter der Woche haben willst. Das heißt, du könntest bis zu 10 Stunden Musik haben bei uns, wenn dich das interessiert. Das würde aber
bis zu 10 Stunden?
Ja.
Also machen wir das hier wirklich kurz als Beratungsgespräch. Ich selber habe ja Gitarre gespielt eine ganze Zeit lang. Ich hatte Gesangsunterricht 10 Jahre. Ich habe auch Geige gespielt, aber das ist jetzt, sagen wir mal, eher nicht so das Highlight meiner musikalischen Karriere. Ich habe es sehr gerne gemacht, aber irgendwann bin ich auf Gitarre aus Coolheitsgründen umgestellt. Und ich würde das dann machen. Also ich würde sagen, auf jeden Fall, die Bläser kommen für mich nicht in Frage. Ich würde gerne aber in die Musical-AG und 10 Stunden Musikunterricht. Und das kann ich dann einfach so machen auf einer staatlichen Schule.
Ja, wenn du dir das so wählst, kannst du das machen. Du kannst doch mehr Stunden haben, wenn du sagst, ich möchte ja noch das Paket Musikgeschichte belegen und ich möchte noch Gehörbildung haben oder irgendwie andere Bereiche, kannst du das alles belegen. Wenn du willst.
Ich finde Deutsch aber auch wunderbar. Was ist mit Deutsch? Fällt das jetzt dann für mich weg?
Nochmal zu deinem ersten Schultag, Bob. Du bist bei uns herzlich willkommen. Bevor wir das alles entscheiden, darfst du erstmal deine Lerngruppe. Du bist ein Achtklässler, du kommst in eine Lerngruppe mit Achtern, Neunern und Zehnern. Dabei bekommst du erstmal zwei Paten, einen Neuner und einen Zehner, der für dich zuständig ist. Mhm. Der muss dir erstmal zeigen, wo bei uns die Lernmaterialien liegen auf der digitalen Lernplattform, wie die Lernmaterialpakete funktionieren. Aber es zeigt dir alles kein Lehrer. Dafür hast du einen, gründen wir dir eine Peer Group. Du hast dann erstmal eine Chance, andere Kinder kennenzulernen, überlegst, zu welcher Peer Group passt du gut und die muss für dich Verantwortung übernehmen. Dann erklären wir dir, dass es eine Stunde Mathematik in der Woche gibt, eine Stunde Deutsch, eine Stunde Englisch. Die gibt's in der Form eines Inputs und du kannst dir überlegen, ob du da hingehst. Du musst da nicht hingehen, du kannst doch nur mit den Lernmaterialpaketen lernen. Wahrscheinlich wirst du das gemeinsam mit deiner Peer Group entscheiden, ob ihr in den Input von Mathe geht oder nicht. Mein Sohn hat bis Klasse 10 keinen einzigen Input besucht und hat trotzdem den Leistungskurs Mathematik dann belegt und das Abitur gemacht.
Das heißt, man könnte sich zum Beispiel vorstellen, es gibt ja Schülerinnen und Schüler, die gucken mittlerweile Netflix-Serien komplett auf Englisch. Die können teilweise besser Englisch als Englischlehrerinnen und Englischlehrer. Die würden sagen, den Input, den brauche ich eigentlich nicht. Ich bin schon sehr fit. Ich gehe direkt dorthin, wo ich etwas mir selbst aneignen kann.
Bei uns kann man sich überall was selbst aneignen. Du musst dich halt, wir haben eine digitale Lernplattform, Dealer. Und auf dieser digitalen Lernplattform kannst du mal schauen, was muss ich überhaupt können. Wir haben Kompetenzraster. Und dann steht halt drin in Englisch, ich soll das und das und das können. Und das kannst du dann nachweisen. Wenn in Mathematik als Beispiel, da kenne ich mich besser aus, wenn es da Bruchrechnen ist, dann holst du das Materialpaket von Bruchrechnen, lädst du das runter, da sind Erklärvideos drauf. Und das Wichtigste ist unsere Stempelkarte. Das sind die Teilziele formuliert. Ich kann Brüche gleichnamig machen, ich kann Brüche addieren, subtrahieren und so weiter. Und dann ist jeweils verlinkt zu Übungen und zu Erklärfilmen. Und wenn du hakst für dich ab, wenn du meinst, du kannst das alles, dann lässt du dir einfach einen Gelingensnachweis geben. Das ist wie eine Klassenarbeit. Nur, dass du das nicht mit allen anderen zu einem bestimmten Zeitpunkt schreibst, sondern zu dem von dir gewählten Zeitpunkt. Und hast du nicht 25 von 30 Punkten, dann kriegst du ein formatives Feedback. Das sagen wir dir lieber Bob. Hey, war schon alles gut, super. Aber das gleichnamig machen mit Brüchen kannst du nicht. Dann guckst du auf deine Stempelkarte vom Materialpaket und übst diese Kompetenz nach. Und wenn du es dann kannst, schreibst du wieder den Gelingensnachweis, den gleich schweren. Und dann hast du es bestanden. Dann tragen wir die in Dealer ein, dass du es bestanden hast, gratulieren dir. Und dann gibt es so einen Balken, der dann wächst und du siehst immer, wie viel du schon gemacht hast und wie viel du noch machen könntest.
Also mit anderen Worten, besteht da nicht dieses Problem, das im Grunde genommen ja in allen Schulformen, die in einem Gleichschritt gehen, besteht, dass man nämlich zu dem Augenblick, wo man eine Klassenarbeit schreibt, weil sie alle schreiben und etwas nicht kann, gar nicht wirklich eine Möglichkeit hat, das nachzuholen, denn es geht ja dann wiederum weiter. Das heißt, dann müssen die Eltern ran, dann muss die Nachhilfe dran, dann muss man möglicherweise selber dran, obwohl man es ja in den 6 Wochen vorher, indem man es sogar mit der Lehrkraft und den Peers nicht geschafft hat, schon gar nicht in der Lage war. Dieses Problem ist damit ja behoben dann, richtig?
Ja, aber es ist noch viel schlimmer. Wenn du normalerweise in einer Klassenarbeit eine 5 schreibst, dann lernst du dieses Thema ja nicht nach.
Genau.
Dann sagst du ja, okay, ich streng mich beim nächsten Thema mehr an, aber diese Lücke bleibt. Und bei uns merzt man halt immer diese Lücke ausgleich.
Jetzt haben wir schon viel von deiner Perspektive gehört und ich sag dir gleich, mein inneres Achtklässler, ich würde sofort auf eure Schule gehen. Aber lass uns mal reinhören, was Kolleginnen und Kollegen und vor allen Dingen die Schülerinnen und Schüler sagen. Hier aus einer Sendung von SWR Aktuell Baden-Württemberg vom 12.09.2023.
Ein mobiles Tablet statt den schweren Ranzen voller Bücher. Der gesamte Lernstoff ist online. Annika entscheidet selbst, was sie wann und wie schnell lernen will. Alles sehr frei und offen. Die einzige Regel, in den sogenannten Lernateliers darf nur geflüstert werden.
Also wenn ich sage, ich will diese Woche unbedingt noch einen Mathe-Test schreiben, dann kann ich halt auch sagen, ich mache diese Woche komplett nur Mathe. Also da organisieren wir uns selber.
Den Stundenplan legen die Kinder und Jugendlichen selbst fest. Es gibt zwar Lehrer, aber die heißen hier Lernbegleiter und Coaches. Sie helfen, wenn man allein nicht weiterkommt.
Wir haben halt einfach die Zeit. Wenn wir da sind, können wir ständig Fragen beantworten. Und das geht halt im normalen Unterricht nicht. Und das finde ich so toll.
Klassenzimmer gibt es übrigens auch nicht. Dafür chillige Sofas, große Coworking Spaces und gemütliche Wohnzimmer. Wer mal abschalten will, kann den Ruheraum buchen. Dieses Konzept, das vor 4 Jahren mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet wurde, könnte auch an anderen Schulen funktionieren.
Es liegt an der Haltung. Man muss das wollen. Man muss halt die Kontrolle des Lernens, die staatliche Kontrolle des Lernens abgeben und sagen, wir vertrauen euch, dass ihr schon was lernen wollt. Und dieser Schritt ist für einen Pädagogen halt sehr schwer, weil eigentlich bin ich der, der vorne steht und sagt, was läuft und meine, alles im Griff zu haben. Und das muss man abgeben, das ist sehr schwer.
Das eigenständige Lernen wird auch in praktischen Workshops trainiert. Zum Beispiel mit den Schulschildkröten oder beim Imkern.
Seit ich jetzt hier auf der Schule bin, sind meine Noten viel besser geworden. Und es macht halt viel mehr Spaß, weil man hat selber so Lust zu lernen.
Eben, ich komme auch mit dem Schulsystem super klar. Ich weiß nicht, ob ich mit einem anderen Schulsystem so gut lernen könnte wie hier. Also, ich finde es toll.
Modern und innovativ. Und manchmal mit Schulhund Luna auch sehr verspielt. Die Alemannenschule in Wutöschingen.
Eine Schülerin spricht davon, dass auch ihre Noten besser geworden sind. Euer Abiturschnitt ist hervorragend. Wie erklärst du dir das?
Ja, das haben wir uns auch gefragt. Eigentlich haben wir unser System geändert aus einem ganz anderen Grund. Wir wollten, dass sich Kinder selbstwirksam fühlen, dass sie jeden Tag gerne in die Schule kommen. Ich war früher Grundschullehrer und habe besorgten Grundschuleltern immer gesagt, wenn ich es schaffe, dass ihr Kind jeden Tag gerne in die Schule geht, kann ich nicht verhindern, dass es was lernt. Dieses System wollten wir nach oben hin eben auch fahren. Und mit Erstaunen oder mit Freude haben wir festgestellt, dass dann auch die Leistungen besser werden, obwohl wir nicht zwingen. Das heißt, je weniger wir zwingen, desto besser läuft's für die Kinder und so besser sind die Leistungen. Wahrscheinlich, weil sie sich als selbstwirksam empfinden und Freude haben am eigenen Planen und Gestalten. Gerade in Lesen, da wo PISA jetzt so furchtbar schlecht war, haben wir weit, weit überdurchschnittliche Ergebnisse, auch in Vera 8. Und Lesen war schon lang immer wesentlich besser. Wir nehmen es an, es liegt am Fehlen von Unterricht. Weil in Unterricht sage ich, Lisa, lies mal vor. Bob, wiederhol noch mal, was man machen muss. Peter, was muss man machen? Anton, lies noch mal vor. Und dann kann der Stefan, der nicht lesen kann, weiß jetzt auch, was er machen muss. Er muss gar nicht lesen, weil es alles schon vorgebröselt wurde. Beim selbstorganisierten Lernen hast du vielleicht jemanden in der Peer Group, der dir hilft. Aber ansonsten musst du deine Arbeitsaufgaben selber selbst lesen und wissen, was muss ich da machen. Wir haben Top-Ergebnisse in diesen ganzen Bereichen von Vera 8 im Lesen im ganz Besonderen.
Gibt es denn auch Schülerinnen und Schüler, die mit diesem System nicht warm werden? Gibt es das, dass Schülerinnen und Schüler sagen, also wir möchten eigentlich lieber diese Struktur haben, wo ich zu jeder Zeit, was ich zu tun habe?
Ja, die Frage kommt ja immer wieder. Was machst du mit denen, die nicht wollen, nicht können? Wir haben natürlich eine Graduierung. Eine Graduierung heißt, du bist Starter und hast bestimmte Rechte, bestimmte Pflichten. Wenn du mit deinen Rechten sehr gut umgehen kannst, dann wirst du Durchstarter. Dann kannst du lernen draußen, wo du willst, wann du willst. Hast enorm viel Freiheiten und es geht hoch bis zum Lernprofi. Ein Lernprofi in der Oberstufe bekommt bei uns einen Schlüssel von der Schule. Der kann 7 Tage die Woche, 24 Stunden hier rein, kann das Fitnessstudio mitnutzen. Der kann hier übernachten, wenn er will. Die haben sämtliche Freiheiten. Leider geht es auch in die andere Richtung runter. Du könntest auch Neustarter werden. Dann würde ich sagen, Bob, du bleibst bei mir hier sitzen. Du darfst nicht auf den Marktplatz. Du meldest dich, wenn du Material holst. Und du wirst ganz, ganz eng von mir geführt. Das will keiner auf Dauer. Und wenn es für einen gar nichts wäre, müsste man auch sagen, es ist nichts für dich. Überleg dir es mal. Aber sowas gibt es extrem selten. Viel seltener wie an normalen Schulen, wo man sagen muss, der normale Unterricht ist nichts für dich.
Das erinnert mich an die Schule in Marbach, in der ich war, die auch ein solches System haben. Da habe ich es ehrlich gesagt zum ersten Mal gehört, dass ja im Grunde genommen eine Art von Begleitung hin in die Selbstständigkeit ist, kann man ja sagen, oder? Je mehr man sich bewährt in seiner Autonomie und Selbstständigkeit, desto mehr Autonomie bekommt man dazu, bis zu dem Zeitpunkt, wo man tatsächlich, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, frei ist in seinem Lernprozess.
Richtig. Inzwischen haben das viele Schulen auch von uns kopiert. Wir haben es von Peter Fratton, das ist ein Pädagoge aus der Schweiz. Und das System ist recht einfach. Man muss es halt für seine Schule adaptieren und anpassen. Das Hauptproblem bei vielen Schulen ist, alle Lehrer und alle Lehrkräfte sollten sich da dran halten. Lehrer A kann die Füße hochlegen, bei Lehrer B muss man sehr gut aufpassen. Lehrer C hat kein Problem, wenn du hinten Karten spielst, der andere. Also wir haben alle die genau gleichen Regeln. Das hilft bei der Sache. Und entscheiden, ob du degradiert wirst zum Beispiel vom Durchstarter zum Starter, ist immer dein persönlicher Lernbegleiter, der dich persönlich kennt. Selbst wenn Lehrer XY eine Verwarnung reinschreibt, Bob hat mit Nasenpopeln bei mir im Unterricht rumgeschnipst, dann würde er mit dir reden und er muss das beurteilen, ob das eine Degradierung ist. Es kann sein, du hast ein sehr schwieriges Elternhaus und da ist dein Benehmen schon eigentlich hervorragend für deinen Hintergrund. Das heißt, es geht immer über die persönliche Schiene bei uns.
Ich finde dieses Konzept auch deshalb so wichtig, weil ich der Auffassung bin, dass die Art und Weise, wie man seine Schwerpunkte setzt, wie man auch für sich lernt, wie man das Lernen selbst reflektiert, wie man überlegt, wo kann ich mich verbessern und so weiter, dass das eigentlich fundamentale Rüstzeug dafür ist, nach der Schule auch weiterzumachen. Denn wir leben ja in einer Gesellschaft, die uns diese Selbstständigkeit eigentlich abverlangt. Unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten, unglaublich viele Informationskanäle, unglaublich viele Universitätsstudiengänge, alles Mögliche. Es geht nicht darum, ob wir was finden, sondern es geht um Orientierung. Es geht darum, haben wir die Haltung. Also dafür, aus dieser Perspektive, finde ich das so gut. Kommen wir zur 1-Million-Euro-Frage. Wenn doch euch so viele besuchen, wenn die Leute aus aller Welt kommen, wenn ihr doch den deutschen Schulpreis damit gewonnen habt, warum zum Teufel wird das nicht ausgebreitet in einer Form, sagen wir mal, über die Verwaltungsebenen hinaus? Dass man sagt, ihr habt hier ein System, es funktioniert, es sorgt für bessere Ergebnisse. Das wird jetzt, sagen wir, zumindest mal landesweit ausgerollt.
Ja, die Million-Euro-Frage, die ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ich stelle fest, also Frau Ministerin Schopper war bei mir, die Frau Hubig von Rheinland-Pfalz, und die finden es auch alle gut und die würden das auch gerne unterstützen. Aber es geht auf der Verwaltungsebene zu wenig. Wir haben Strukturen in der Schule, die nicht geeignet sind, um das Lernen in den Mittelpunkt zu stellen. Wir teilen die Lehrkräfte ein in Deputatsstunden. Da unterrichtet einer 27 3/4 Stunden, bei uns ja nicht. Bei uns sage ich einem Lehrer, möchtest du 27 3/4 Stunden unterrichten oder möchtest du nur 12? Dafür bekommst du 15 Stunden Ermäßigung. Dafür, dass du eine Lerngruppe leitest und mit Kindern zusammen bist, dafür bist du 35 Zeitstunden anwesend. Du kriegst einen Arbeitsplatz, du kriegst entsprechende digitale Umgebung, du bekommst alles, was du brauchst, um vor Ort zu arbeiten, wie es übrigens jeder andere Arbeitgeber in Deutschland ja auch kriegen. Ich stelle ja in der, hätte ich eine Baufirma, würde ich auch nicht sagen, Bob, du kannst bei mir Baggerfahrer machen, aber den Bagger bringst du selber mit.
Und nur ganz kurz, aber nach diesen 35 Stunden, nach diesen entsprechenden Tagen, geht man nach Hause und ist aber auch fertig, ne?
Ja, so ist es. Da geht man nach Hause und ist fertig. Also ist wesentlich entlastender, hier so zu arbeiten. Wir haben auch ganz viele Lehrkräfte, die hierher kommen wollen an die Schule und hier arbeiten wollen. Die wollen das. Also auch das würde dafür sprechen, dass man das so macht. Aber wenn ich mit Politikern rede und sage dann, ich war lange im Kreistag, bin seit 30 Jahren Gemeinderat, ich treffe immer wieder Politiker und spreche die an, wollt ihr nicht mal in die Richtung was machen, dann heißt Stefan, ich möchte ja wiedergewählt werden. Ich greife doch nicht die Arbeitszeit der Lehrer an. Mhm. Ja, ist ein Teufelskreis. Mhm. Wir können das nicht ändern. Und dann manchmal muss ich denen auch noch Recht geben, weil ich nicht weiß, was der Staat machen würde, wenn er die Arbeitszeit abändert, weil er die Strukturen gar nicht versteht. Mhm. Dann heißt, die ändern vielleicht in Zeitstunden ab, geben dem Lehrer aber gar keinen Arbeitsplatz und machen gar nicht die Strukturen, wie sie bei uns sind. Deswegen ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Und wenn ich zum Beispiel das Coaching, ich kann nicht 27 3/4 Stunden unterrichten und dann auch noch coachen. Es geht nicht, zeitlich nicht. Das heißt, wir haben aber riesige Ressourcen. Wir müssen nur den Unterricht wegfallen lassen. Dann können wir coachen und die Zeit fürs Lernen verwenden.
Das heißt aber doch im Umkehrschluss, wenn die Minister oder die Ministerin da waren und sagen, wir finden das gut. Das Ausrollen von oben nach unten ist schwer. Heißt das aber doch, dass zumindest die Möglichkeit besteht, mit Mut und einer gewissen Affinität zu, nennen wir es jetzt mal, brauchbarer Illegalität, PS, ich definiere das gleich, weil ich weiß, hier hören viele, viele Leute zu und dann kommt jetzt hinterher jemand und sagt, Bob Blume hat zu illegalem Handeln aufgerufen. Das meine ich so nicht. Brauchbare Illegalität ist von Stefan Kühne. Das ist ein Begriff, der auch definiert wird. Aber erstmal so. Mhm. Und wir müssen es eben von unten nach oben machen. Richtig? Also, weil es von oben nach unten so nicht funktioniert, müssen wir es von unten nach oben machen. Wenn wir der Auffassung sind, dass eine solche Art des der Schule, die das Lernen in den Mittelpunkt stellt, sinnvoll ist.
Ja, es ist eine Frage der Zeit. Wir stellen zum Beispiel Lernmaterialien zum selbstorganisierten Lernen her.
Ja.
Habe ich vorhin schon mal kurz angerissen. Da sind Teilziele formuliert und so weiter. Die Ministerin hat auch bewirkt, dass ich zum ZSL, zum obersten Chef gehen konnte, Herr Rieke Baulecke, ein sehr netter Mensch, dass ich das alles angehört habe. Ich wollte eigentlich nur nachfragen, ob wir das System fortbilden können, auch innerhalb des Staates, weil unsere Kapazitäten hier einfach, alle kommen hierher, wollen noch fortgebildet werden, das können wir nicht leisten.
Sag ganz kurz, was das ZSL ist, weil wir ja bundesweit auch senden. Zentrum für Lehrerinnen und Lehrerbildung.
Schulentwicklung für Lehrerbildung, ganz genau. Ja. Schulentwicklung und Lehrerbildung. Und der war dann auch ganz begeistert, gesagt, ja, er findet es so gut, er möchte es als Landeslösung machen. Aber das Gespräch war letzten Juli oder Juni und jetzt ist es immer noch in der Mühle der Verwaltung. Also das heißt, weder ein Herr Rieke Baulecke noch eine Ministerin kann bewirken, dass das, was er gern wünscht, wirklich umgesetzt wird. Mhm. Und ich weiß gar nicht, an was es genau liegt, warum da nichts passiert. Deswegen werden wir hier selber eine Schmetterlingsakademie aufbauen, die Leute hier vor Ort wohnen lassen und hier vor Ort melden. Ich bin ja bald pensioniert in 3 Monaten und habe dann Zeit, sowas aufzubauen. Mhm. Wir bekommen Unterstützung von Stiftungen, wir bekommen ganz viel Unterstützung von Firmen, die sagen, wir sponsern ein Materialpaket, wir nennen die dann die Helden der Bildung. Es gibt ganz viele Helden der Bildung. Also mit privaten Kräften geht das sehr schnell, aber der Staat reagiert zu langsam, aber das kennen wir auch aus vielen anderen Bereichen. Ich weiß es gar nicht warum, weil da sehr viel gutwillige Menschen drunter sind, die es auch wollten.
Kommen wir ganz kurz zu dem Begriff der brauchbaren Illegalität, bevor, wie gesagt, in dem einen oder anderen Verwaltungsbereich jetzt die Alarmglocken angehen. Brauchbare Illegalität in sehr einfach beschreibt gar nicht, dass man tatsächlich illegal handelt, sondern beschreibt, dass es bestimmte Handlungen gibt innerhalb von Institutionen, die gegen formale Regeln laufen, aber auch gegen formale Regeln laufen müssen, weil sonst das System zusammenbrechen würde. Hört sich ein bisschen paradox an, aber es ist tatsächlich so, wenn man alle Regeln innerhalb von Institutionen befolgen würde, dann wird das System in sich zusammenbrechen. Das wird gar nicht funktionieren.
So ist es.
Die Frage ist natürlich immer, wie weit man das ausweitet. Und hier setzt jetzt auch meine nächste Frage an. Wenn jetzt Leute hier zuhören und sagen, ich habe was von Rasfeld gehört, ich habe was von Olaf Axel Buro gehört und jetzt höre ich hier von Stefan Ruppaner, ein anderes System ist möglich. Wo beginnt man? Denn ich kann mir schwer vorstellen, dass man eine Konferenz zusammenruft, ja, und sagt, ab jetzt läuft alles anders. Wie war das bei euch? Wo habt ihr angefangen? Und wo sind vielleicht ja 2 oder 3 neuralgische Punkte oder sagen wir mal Tipping Points, die man überschreiten muss, damit es auch in die nächste Phase gehen kann, sage ich mal.
Also zum ersten Mal, das Allerwichtigste ist zuhören für einen Schulleiter. Weil wir haben tolle Kolleginnen, die Ideen haben. So war es bei mir auch. Ich hatte 2 Referendarinnen waren es, die damals angefangen haben. Die konnten übernommen werden bei uns. Die haben 2 5. Klassen übernommen. Und dann haben wir gesagt, so, wir machen das selbstorganisierte Lernen. Wir richten Lernateliers ein. Wir haben uns in Beatenberg in der Schweiz orientiert. Ich war dort nicht dabei. Haben alles die jungen Damen gemacht. Wir haben aus der Grundschule es waren 1 Handvoll Leute, die gesagt haben, ja, wir wollen das, wir werden das so machen. Wir haben den Film von Reinhard Kahl, Treibhäuser der Zukunft, als Vorbild genommen und haben gesagt, da muss was gehen. Und als Schulleiter muss man einfach viele Sachen machen lassen. Zum Beispiel unsere Zeitstundenregelung. Da haben wir irgendwann einen Film gesehen, Treibhäuser der Zukunft von der schwedischen Schule. Und da sagt dann einer, ja, wir arbeiten 35 Zeitstunden an der Schule. Dann sagt einer im Film, also von uns, die den Film geguckt haben, ja, machen wir, könnten wir doch auch mal machen. Und so haben wir das einfach ausprobiert und gemacht. Und es ist bei ganz vielen Sachen der größte Fehler wäre gewesen, oben nachzufragen, ob wir das dürfen. Weil kein Jurist kann die Verantwortung übernehmen. Mhm. Die müssen wir vor Ort übernehmen und alles machen, was geht. Und alles, wo es keinen Kläger gibt, gibt es auch keinen Richter. Und dann können wir das auch alles machen.
Ich finde das deshalb spannend, weil ich am Tag unserer Aufnahme habe ich auf Instagram folgende Aussage gepostet. Das Problem ist, dass Lehrerinnen und Lehrer, die ihren Idealismus, ihr Engagement und ihren Enthusiasmus auch über Jahre hinweg erhalten wollen, das in den meisten Fällen nicht wegen, sondern trotz des Schulsystems machen, das im Gegenteil oftmals noch hemmend wirkt.
Stimmt, ganz genau.
Ja. Und da schrieb mir dann aber auch jemand drunter, und das ist wirklich nicht das einzige Mal, dass ich das höre, da schreibt mir dann jemand drunter, sie war engagiert, sie hatte Ideen, die Schulleitung hat sie quasi mehr oder weniger abgebügelt und jetzt überlegt es sich zweimal, eigentlich hat sie gerade keine Lust noch ja engagiert auch zu sein. Da blutet mir immer das Herz, aber ich höre das tatsächlich häufig, dass Leute mit Ideen nicht nur nicht gefördert werden, sondern dass dann eher so das Argument auch kommen kann, ja, du verdirbst hier die Preise oder du wächst hier, wie heißt es immer, du wächst Begehrlichkeiten oder so. Mhm. Ich frag mich da immer, wie man das verändern kann. Denn diese Haltung, die du hast, die du so für selbstverständlich nimmst, Referendarinnen und Referendare einzubeziehen, zuzuhören, dafür zu sorgen, dass das, was die sagen, aufgenommen wird, das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Das ist ja schon eine Haltung, die man auch irgendwo haben muss. Und das staatliche Schulsystem ist ja doch oftmals sehr geprägt von einer hierarchischen Haltung, wo man als Referendar zum Beispiel oder Referendarin zunächst mal am unteren Ende der Nahrungskette ist.
Ja, schon. Aber ich glaube, es haben nicht jeder Rektor hatte die gleichen guten Bedingungen wie ich. Also wir sind sehr weit weg von Stuttgart oder weit weg vom Schulamt. Das heißt, wir sind nicht nebendran, wo man gleich mitkriegt, was wir machen. Dann hatten wir einen Bürgermeister, da konnte ich rübergehen und sagen, du, Georg, lass uns oben mal die Wände rausreißen und unten einbauen. Und der sagt dann, okay, ich hole den Architekt. Und der Architekt sagt dann, wir können oben rausreißen, aber unten reinbauen reicht nicht. Da haben wir gesagt, wir machen unten Vorhänge hin. Das muss erst mal jemand machen. Und die haben das gemacht, weil ich seit 20 Jahren, jetzt bin ich schon 30 Jahre, im Gemeinderat gesessen bin und gesagt, wenn es der Stefan sagt, wird es wohl schon stimmen. Und dann bauen wir das mal. Es waren viele glückliche Umstände, auch das so bewirken zu können. Und ich bin mir sicher, es gäbe viele Rektoren, die es auch wollten, aber nicht die Rahmenbedingungen haben, was zu bewirken. Und dann leider manchmal so Referendaren sagen müssen, ja, gut gedacht, aber vergesst's.
Du hast ja gerade eben schon mal betont, dass du eben keine Reformschule machst, sondern das staatliche Bildungssystem reformieren willst. Das ist was, was mir ja auch oft gesagt wird, so nach dem Motto, Bob, du warst auf einer Reformschule und du findest Reformideen so gut, wieso gehst du nicht auf eine? Wieso das denn innerhalb des Systems machen? Kannst du die Frage für dich beantworten? Wieso sich sozusagen die Mühe machen, das innerhalb des staatlichen Systems komplett neu auszurichten?
Also, weil ich finde, dass solche eine Bildung für jeden erreichbar sein muss und nicht nur für irgendwelche, die es sich leisten können, auf der Privatschule gehen. Ich weiß, dass die Privatschulen auch welche dann kostenfrei aufnehmen und mit durchschleppen, das ist alles voll in Ordnung. Aber ich finde, die breite Masse muss die Chance haben, sowas zu machen. Dann auch deine Formulierung. Ich will die Schule nicht reformieren. So bin ich angetreten vor 10 Jahren. Wir können es nicht mehr mit Reformen machen. Du hattest bei dir den Ranga Yogeshwar mit drin, der hat es eigentlich wunderbar gesagt. Wir müssen die Strukturen zerschlagen. Es macht so keinen Sinn. Ich kann es schon nicht mehr hören, irgendwelche für Unterrichtsentwicklung oder Unterrichtsänderung. Wir brauchen keinen Unterricht. Wir müssen von Unterricht uns verabschieden. Wir müssen uns komplett von den ganzen Strukturen verabschieden, die wir haben, und das Lernen in den Mittelpunkt stellen. Und da ist der Unterricht hinderlich. Deswegen müssen wir eigentlich die Strukturen komplett zerschlagen. Es tut mir leid, dass ich so sagen muss, hätte ich vor 10 Jahren nicht so gemacht. Vor 20 Jahren habe ich noch Referendare ausgebildet und habe geschaut, dass sie ihren 45-Minuten-Unterricht gut machen und pünktlich aufhören. Ich habe auch viel Zeit gebracht, darüber nachzudenken. In den letzten 10 Jahren habe ich ganz viele Sachen entdeckt und muss inzwischen sagen, es hat nichts mehr mit Reformen zu tun. Wir müssen nicht mehr reformieren. Das System mit Unterricht und Deputatsstunden und irgendjemand mit lauter Gleichaltrigen einen Raum schicken, ist komplett sinnlos.
Ich habe das mit der Reformation nur deshalb gesagt, weil Revolution und Zerschlagung ja immer bedeutet, innerhalb von solchen großen Verwaltungssystemen, dass jemand sagt, nee, also jetzt, wo du es sagst, Stefan, das, was ich mache, ist eigentlich ein Bullshit-Job. Im Grunde genommen gehe ich nicht mehr zur Arbeit. Also, verstehst du, was ich meine? Denn das, was du gerade gesagt hast, auch im Punkto Referendariat, das ist ja für viele Leute, die nicht in dem System sind, ist das ja völlig ist das ja überhaupt nicht nachvollziehbar, dass es bestimmte Grundannahmen zum Beispiel über Unterricht gibt und auf dieser Grundanlage, nämlich 45 Minuten, hat man 5 Minuten Einstieg, 5 Minuten werden die Hausaufgaben gegeben, irgendwann hat man eine Transferphase, in der Mitte ist irgendwas. Auf dieser Grundannahme basiert ja die komplette Bewertung von Referendarinnen und Referendaren und zwar so weit, dass sehr gute Lehrkräfte mit Beziehungsfähigkeit, pädagogischem Können und Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern es letzten Endes möglicherweise nicht schaffen, ins Schulsystem zu kommen, ins staatliche zumindest, weil sie irgendwie in Minute 13, ich weiß jetzt überspitze ich wieder, weil sie in Minute 13 die Impulsfrage falsch gestellt haben. Also da bin ich ja total bei dir. Ich habe von Reformation gesprochen, weil ich das Gefühl habe, dass das, was du gemacht hast, ja trotzdem so ein spannender Mittelweg ist. Du hast ja nicht gesagt, das staatliche Schulsystem kann mich mal, sondern du sagst es ja ein bisschen größer. Also ich habe das Gefühl, während du sagst, so geht's nicht mehr, glaubst du ja trotzdem noch an den staatlichen Bildungsauftrag. Du glaubst ja so sehr dran, dass du sagst, genau deshalb ist es die Aufgabe des Staates, sich komplett zu orientieren.
Natürlich. Also wer ist denn verantwortlich für unsere Zukunft? Unser Staat. Wenn wir Schüler sehen, die 13 Jahre immer in den Unterricht geben, der gibt ihnen jemand irgendwas zu machen und dann machen die Sachen oder auch nicht. Und dann erwarten wir von denen, dass die plötzlich unsere Welt retten. Ja, das kann ja nicht funktionieren. Das kann man ja komplett vergessen. Wir brauchen ganz andere Menschen. Wir müssen die erziehen, dass die merken, sie können etwas am Leben, an der Schule und allem ringsherum ändern. Ja, wenn wir das nicht hinkriegen, ist es schlecht. Und nochmal zum Referendariat. Wenn wir einen Referendar in der Schule haben, dann muss ich ein paar Schüler fragen, würdet ihr bitte immer am Montag um 9 Uhr in den Raum reinkommen? Da kommt der Bob Blume und der macht mit euch dann Unterricht, der macht eine Erarbeitungsphase 1 und einen ganz tollen Einstieg und einen tollen Abschluss. Und das macht der bis im April und dann hat er seine Prüfung und dann könnt ihr wieder selber lernen. Dabei müsste ich jemand ausbilden. Ich müsste jemand ausbilden, der Coaching-Gespräche führen kann, der mit Bildimpulsen dabei arbeiten kann, der Lernmaterialien zum selbstorganisierten Lernen herstellen kann, der Erklärvideos herstellen kann. So jemand bräuchte ich, den darf ich aber schon gar nicht ausbilden. Ich muss den noch traditionell ausbilden, um ihn nachher umzuerziehen.
Jetzt bin ich erstmal kurz sprachlos und dann frage ich nach. Das heißt aber, dass ihr in so einer seltsamen Mischbeziehung zum Regierungspräsidium seid. Auf der einen Seite wird total gewertschätzt, was ihr macht. Ich habe ein Buch gelesen, zu gut, also ein englischer Titel, so gut, dass man dich nicht ignorieren kann oder was weiß ich. Ne? Das ist ja so ein bisschen, ist ja ein bisschen so. Ne? Es wäre, also wenn man jetzt die Schule quasi einstampfen würde, die weltweit besucht wird, also wie wird man denn dann dastehen? Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt's also schon so eine Art von Rechenschaftspflicht. Reibt sich das auch? Oder ich weiß nicht, ob du darüber sprechen kannst, weil wahrscheinlich ist es nicht ganz so einfach, das Thema sonst.
Also ich kann schon sagen, dass sich das natürlich schon sehr reibt und dass bei mir dann auch eine Verlängerung der Probezeit und so weiter, das gab's alles bei mir, weil im Verdacht stand, ich kann nicht eine Schule gut leiten. Da gibt's aber ganz viele Geschichten, die ich jetzt nicht so erzählen mag. Ich habe auch sehr viel Unterstützung von Schulämtern erfahren. Der Herr Rüdlin, mein Chef am Anfang, als wir aufgebaut haben. Ich hatte Mordsunterstützung vom Schulamt. Wir haben auch Lerncoach-Ausbildung gemacht vor 10 Jahren. Das war also ganz toll, die Aufarbeit, aber es war halt wechselhaft.
Du hast gesagt, und ich habe das auch gehört, eigentlich müsste eine Revolution her. Jetzt hören aber Leute zu und die sagen, wir möchten auch gerne eine Revolution machen, aber vor allen Dingen möchten wir erstmal kleine Schritte machen. Die Schulleitung, die würde uns die Verantwortung geben. Wir können auch schon was machen. Wir haben eine Elternschaft, die es unterstützt, dass das Lernen in den Mittelpunkt kommt, weg vom Unterricht. Wo fängt man an? Fängt man an bei den Strukturen? Fängt man an, indem man vielleicht erstmal ein paar Stunden neu formiert? Wie würdest du anfangen?
Also wir haben es halt in ganz kleinen Schritten gemacht. Wir haben einerseits waren es auch große Schritte, aber eigentlich sehr klein angefangen, nur mit 2 5. Klassen. Und die haben wir dann so Lernbänder gemacht, wie es auch viele Gemeinschaftsschulen machen oder viele Schulen auch sonst machen, in gewisser, wo Lernzeit ist. Da kann man dann Mathe oder Deutsch machen. Wir haben mit Mathe und Deutsch angefangen. Und dann haben wir festgestellt, dass in den Stunden, die wir zum freien Lernen geben, machen dann manche aber auch Geschichte. Und dann sagt der Deutschlehrer, ja halt mal, in meiner Zeit machen die Geschichte, ich komme mit meinem Deutschzeug nicht durch. Und so ist eine langsame Entwicklung, bis wir merken, oh, jedes Fach muss da ein paar Stunden abgeben und die Freiheit müssen wir kollektivieren. Das kann nicht nur 1 oder 2 Kollegen alleine machen. Das war ein langsamer Schritt, bis wir es kollektiv für alle hatten. Das war eine Handvoll Leute, die es angefangen haben, 2 Klassen, dann waren es 5 Klassen. dann waren es 12 Klassen und so weiter. Es war langsamer Aufbau, aber es war klar, wo wir hin wollten. Und Grundlage von allem war die Entwicklung des Leitbildes. Da haben wir einfach 4 Sätze. Einer davon ist, wir machen alles davon, dass jeder von uns selbstständig lernen kann. Allein da steckt schon drin, dass ich nicht dauernd Unterricht machen kann.
Ja, ich meine, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite, als, ich glaube, sogar die Kultusministerkonferenz damals Leitbilder eingefordert hat von Schulen, sind die ja relativ häufig auch in der Schublade gelandet. So, ne? Also wir haben es einmal gemacht, es gab eine Arbeitsgruppe Leitbild und jetzt guckt da keiner mehr drauf. Also
so habe ich es am Anfang auch gedacht, dass so ist. Mhm. Und als ich Schulleiter von einer vorherigen kleinen Schule war, da war es auch so, dass ich das quasi ja eins gemacht habe und es war halt da. Bei uns ist es schon anders. Bei uns kennt jedes Kind eigentlich das Leitbild und die 4 Sätze. Und darauf beziehen wir uns immer. Und damit kann man auch mich packen und sagen, Stefan, was du da machst, entspricht nicht dem Leitbild. Da steht drin, wir gehen respektvoll um mit Mensch, Tier und Material. Oder wir machen, wieso macht ihr da dauernd Unterricht? Mein eigener Sohn war bei mir an der Schule. Der hat gesagt, Papa, jetzt ab Klasse 9, 10 kriegen wir wieder so viel Unterricht. Da steht doch drin, du machst alles dafür, dass jeder von uns selbstständig lernen kann. Ich kann da nicht selbstständig lernen. Das heißt, da kann man uns auch mitpacken mit dem Leitbild und sagen, halt mal, mach mir mal Rahmenbedingungen, dass ich überhaupt selbstständig lernen kann.
Hast du da eigentlich, wenn wir gerade schon darüber sprechen, hattet ihr mal Schülerinnen, also ehemalige Schülerinnen und Schüler da, die euch so ein bisschen berichtet haben, wie es dann für sie in der Universität ist? Denn ich würde mir vorstellen, dass wenn man das wirklich durchzieht mit dem selbstständigen Lernen, dass es auch gerade in Universität und Ausbildung ja nicht einfacher ist, aber dass man dann das Rüstzeug dafür hat, eben auch weiterzulernen.
Ja, ich weiß von meinem eigenen Sohn, der ist halt bei einer großen Bank und macht da ein duales Studium. Und das ist halt sehr verschult. Und er sagt, er hält es fast nicht aus, da immer drin sitzen zu müssen, okay, irgendwas anzuhören. Mhm. Ja. Und andere sagen, ja super, dass wir das gelernt haben und wir können sehr gut frei lernen und kommen sehr gut voran. Vielen hilft's, dass sie einfach das Lernen gelernt haben.
Noch eine Frage, bevor ich hoffentlich von dir auch nochmal, du hast gerade schon Empfehlungen genannt, Empfehlungen auch fürs Weiterlernen für die Zuhörenden gebe. Ich habe ja schon über das Ratsgymnasium in Minden gesprochen, ich im Podcast. Ich habe über die Schule in Marburg gesprochen. Gibt es weitere Schulen, die euer Konzept, also von denen du weißt, dass sie euer Konzept weitergesponnen haben, übernommen haben? Oder ist das eher so, dass die so kommen, sich so ein bisschen was abgucken und dann hört man eher nicht mehr davon?
Nee, da gibt es schon welche, die es sehr ernst nehmen. Die sind St. Michaelisdorn ist eine Schule, die mit uns auch Schüleraustausch macht sogar und die ganz viele Strukturen übernehmen. Aber die haben noch nicht so weit umgebaut, dass es so funktioniert. Dann die Richtsbergschule in Marbach, glaube ich, ist das.
Ja, oder die Richtsbergschule,
Marburg.
Ja. So.
Die Richtsbergschule, die hat ganz viele Sachen von uns übernommen. Dann die Saxony International School in Sachsen, die viel machen. Es gibt schon viele Schulen, die viele Elemente übernehmen. Und wir haben halt ein Riesennetzwerk mit dem Materialnetzwerk, da wo ich Genossenschaftsvorsitzender bin. Wir haben uns zur Aufgabe gestellt, für jedermann kostenlos Lernmaterialien zum selbstorganisierten Lernen zur Verfügung zu stellen. Und das läuft sehr gut. In dieser Branche bin ich jetzt viel unterwegs und schaue, dass möglichst viele Schulen damit einsteigen in dieses Lernmaterial. Und das wird ein sehr großes Netzwerk und da machen ganz viele mit. Wobei diese Materialien, die wir machen, sind eigentlich digital. Wir haben jetzt über Digitale noch gar nicht gesprochen. Die sind nur digital nutzbar. Das heißt, die sind für iPads und unsere Schüler schreiben trotzdem ganz viel. Die schreiben die Erörterungen, aber der Erklärvideo dazu ist da drauf. Und alle viele kreative Sachen wie eigene Podcasts oder eigene Filme stellen die Kinder mit dem iPad her. Ansonsten ermöglicht uns das iPad letztendlich unsere schönen Sachen. Wir sagen, das, was wir machen, ist Schmetterlingspädagogik. Auf der einen Seite ist das selbstorganisierte Lernen und das funktioniert frei von Zeit und Raum. Das heißt, es fällt, wenn ich jetzt sage, es schneit, alle gehen, wer mit Schlitten dabei geht, mit Schlitten fahren morgen, da fällt kein Deutsch, Mathe, Englisch aus, wenn man das vorher oder nachher machen kann. Wir haben sehr viel Zeit für die schönen Sachen. Fürs Reiten gehen, fürs auf den Bauernhof gehen, in den Bienenclub, in den Wald, an die Wutach, in den Sitzungssaal des Rathauses, in irgendwelche Firmen. Wir haben enorm tolle Musicals machen. Wir haben sehr viel Zeit für schöne Sachen, weil das reine Lernen frei von Zeit und Raum funktioniert, was uns auch in Corona eine wahre Freude war. Der Lernteil hat gut geklappt. Nur alles Schöne ging nicht mehr. Die gemeinsamen Wanderungen oder Schulübernachtungen, die gingen halt nicht mehr.
Ja, es ist interessant. Also ich bin ja sozusagen aus dem Digitalen gestartet oder Interesse für das Digitale. Und das war, glaube ich, unter uns beiden jetzt so eine stillschweigende, wie soll ich sagen, so ein Einverständnis, dass wir da insofern nicht drüber sprechen müssen, als dass das Digitale ja dann, wie du das sagst, dienlich ist für das Lernen.
Genau. Es geht überhaupt nicht. Aber es ist nicht die Rettung.
Ja,
es
genau.
Es ist nicht die Rettung.
Eben, also da könnten wir wahrscheinlich nochmal eine komplette Folge drüber machen, weil ich es auch mal so anstrengend finde, wenn die Frage gestellt wird, Bob Blume, warum willst du den Unterricht ab jetzt digital machen? Und da denke ich, nein, es geht nicht darum, den Unterricht zu digitalisieren oder irgendwas, sondern wie du es gerade gesagt hast, es geht um diese Zeit- und Raumunabhängigkeit, die ja außerhalb der Schule auch nichts Neues ist, machen wir uns mal nichts vor.
Ja,
die Menschen lernen ja schon so. Wer würde, jetzt habe ich bei der Bitkom jetzt im Vortrag gesagt, Wer würde heutzutage nach der Schule auf die Idee kommen, also ich möchte was Neues lernen, jetzt muss ich mal irgendwie gucken, wo es eine Institution gibt, wo ich innerhalb von anderthalb Stunden zusammen mit 29 anderen, die das auch alle zu der gleichen Zeit lernen wollen, hingehen kann, damit mir das dann eine Person erzählt. Es ist eigentlich völlig anachronistisch.
Völlig bescheuert. Und wo es dienlich ist, wir machen jetzt einen Podcast, ich sitze in Wutöschingen und du in?
Offenburg.
In Offenburg und gefühlt sitzen wir zusammen. Da ist einfach das Digitale dienlich und es ist super und ich muss nicht nach Offenburg fahren. Und
so.
Das ist, ja, und das ist da, und das Einzige, was bringt, der Rest bleibt gleich.
Und 20.000 Leute oder 30 oder 50 sitzen später mit uns dabei, machen die Wäsche, fahren im Auto, joggen oder machen sonst was und denken hoffentlich, da muss ich weiter drüber nachdenken. Das ist auch das Stichwort weiter drüber nachdenken. Du hast schon einen Film genannt, den kannst du aber gerne nochmal nennen, der kommt in die Shownotes. Gibt es sonst noch etwas, was dich innerhalb der letzten Zeit oder gerne auch aktuell, kann aber auch lange zurückliegen, in Bezug auf diese Schulentwicklung inspiriert hast, wo du sagst, also das, da könnt ihr nochmal reinhören, das könnt ihr nochmal nachlesen, das könnt ihr nochmal nachschauen an alle, die jetzt mit Feuereifer dabei waren.
Also auf meinem Insta-Kanal Stefan Ruppaner, da hat es ja ganz viele Filme drin, die man angucken kann. Was mich so zufrieden macht im Moment ist, dass der mich damals inspiriert hat, das alles zu tun, das war der Film von Reinhard Kahl, dass er seit 3 Jahren einen Film über unsere Schule dreht, der wahrscheinlich im Frühjahr jetzt dann rauskommt, in den nächsten Monaten. Das ist etwas, was mich außerordentlich freut und mit dem Reinhard Kahl und vielen solchen Leuten, die zu uns in die Schule kamen, konnte ich sehr intensive Gespräche führen. Ich habe vieles aus dem Bauch heraus entschieden und so gemacht, weil ich gedacht habe, so ist es. Und dann kommen welche von außen und ich stelle fest, ja, Maria Montessori hat vor so und so vielen Jahren genau das Gleiche gedacht, aber ich bin keiner, der weder Dortmund-Plan bemühen wir ja bei uns von der Ellen Parkhurst. Ich bin aber keiner, der irgendwelche solchen Bücher gelesen hat, sondern ich habe es intuitiv entschieden, was ist für die Kinder von heute das Richtige. Und jetzt stellen wir fest, es ist genau das Gleiche, wo andere vor 100 Jahren vielleicht ohne iPads auch drauf gekommen sind. Und eigentlich hat sich gar nicht so viel geändert von dem, was wir wissen. Es ist eher viel verwunderlicher, dass sich manche Systeme nie durchgesetzt haben. Es ist extrem verwunderlich, dass das nicht so ist. Und ich hoffe, also leider wird es wahrscheinlich so sein, die Ergebnisse sind so schlecht im normalen System, dass da immer mehr draufkommen, so geht es nicht weiter. Und das normale Lehrerleben an einer Schule, wo ich noch disziplinieren muss und so, ist doch auch nicht so toll. Deswegen sage ich, wir müssen hier Strukturen schaffen, dass die Lehrkräfte Freude haben, jeden Tag zu kommen. Ja. Weil dann wird es auch was.
Ich könnte kein besseres Schlusswort sagen, Stefan. Es war mir eine wahre Freude, ja, aus tiefstem Herzen. Wir bleiben dran auf den unterschiedlichen Ebenen, auf denen wir arbeiten. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Vielen Dank, Bob. Und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß bei deinen vielen tollen Sachen, die du gemacht hast.
Danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fei. Und hier noch ein Hörtipp. Wenn ihr noch tiefer in Themen aus Politik und Weltgeschehen eintauchen wollt, dann hört doch mal in den Podcast Das große Ganze rein. Hier geht es um die ganz großen Fragen unserer Zeit. Wie lässt sich der Nahostkonflikt lösen? Verdrängt künstliche Intelligenz den menschlichen Geist? Welche Auswirkungen hätte eine Vier-Tage-Woche auf die Gesellschaft? Auf all das sucht Host Lydia Jacobi eine Antwort. Sie lädt dazu Soziologen, HistorikerInnen und Philosophen ein und diskutiert mit ihnen in aller Ausführlichkeit Themen, für die sonst im Programm oft nur wenig Platz ist. Das große Ganze erscheint alle 3 Wochen. Ihr findet den Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.